Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Franz Segbers, altkatholischer Theologe und außerordentlicher Professor für Sozialethik an der Universität Marburg und Referatsleiter im Diakonischen Werk Hessen und Nassau, zuständig für Arbeit, Ethik und Sozialpolitik. Gastgeberin ist Katrin Fischer. Franz Segbers, Sie sind viel unterwegs in Deutschland und in der Welt, um für eine theologische Wirtschaftsethik und gegen die real existierende Wirtschaftsordnung zu streiten, die Sie für ungerecht und armutsproduzierend halten. Nach allem, was ich jetzt von Ihnen gelesen habe, sind Gerechtigkeit und Armut bzw. das Verhältnis von Armut und Reichtum zueinander zentrale Kategorien für Ihr Denken und Handeln. Und Sie fragen aus einer sozialethischen Perspektive nach den Strukturen und Institutionen, die ein gerechtes Gemeinwesen bräuchte. Aber Sie fragen eben nicht nur, Sie handeln auch. Sie sind zum Beispiel Mitbegründer des Hessischen Sozialforums, das Engagierte aus Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Initiativen miteinander vereint. Und wir wollen heute über Armut und Gerechtigkeit und eine gerechte Wirtschaftsordnung sprechen. Ich möchte das Gespräch gerne mit Stefan Hessel beginnen, mit seiner kleinen Streitschrift Empört euch. Das sind ja eigentlich nur 17 Seiten. Die stammen von einem 93-jährigen Resistance-Kämpfer und der ruft zu friedlichem Widerstand gegen die Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft auf. Spricht er Ihnen aus dem Herzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich, dass es wirklich eine Schrift, die hier erschienen ist, die in unsere Zeit passt und die auch zum Ausdruck bringt, was ganz viele Menschen heute spüren. Nämlich, sie haben den Eindruck, es sind so viele Gründe zur Empörung da, aber eine Empörung, die viel zu wenig in die Öffentlichkeit kommt. Deswegen freue ich mich, dass dieses Buch in dieser Weise hier zum Gesprächsgegenstand gemacht wird, weil es uns helfen kann, darüber nachzudenken, welche Gründe für Empörung liegen in unserer Gesellschaft vor. Ich glaube, es sind viele Gründe, über die wir uns empören sollten, über den Zustand dieser Gesellschaft, über die Zunahme von Armut mitten in einer reichen Gesellschaft. Das ist ein unglaublicher Skandal. Und wenn Hessel schreibt in seiner kleinen Schrift, man wagt uns heute zu sagen, der Staat könne die Kosten für die sozialen Errungenschaften nicht mehr bezahlen, dann ist das genau der Punkt, mit dem wir es auch zu tun haben. Genau dasselbe wagt man uns nämlich zu sagen. Man sagt uns, wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten. Was hat man als Alternative? Alternative empfiehlt man den Menschen selber für sich vorzusorgen. Damit entlastet sich der Staat und die Gesellschaft sozusagen der Sorge um die anderen. Also worum es geht, ist heute eine Neuentdeckung der Bedeutung des Sozialstaates, eine Renaissance des Sozialstaates. Und da bin ich sehr froh, dass Hessel dies so formuliert. Und Hessel argumentiert ja in einer Weise, die uns in Deutschland eher fremd ist. Aber ich glaube, wir hätten genau denselben Grund, uns daran zu erinnern. Hessel spricht davon, dass er sagt, die Grundwerte der Resistance werden zur Disposition gestellt. Und dasselbe geschieht bei uns.
Was sind das für Grundwerte?
Ja, am Anfang nach 1945 gab es einen großen Aufbruch in ganz Europa, auch in Deutschland. Und ein Dokument dieses Aufbruchs in Deutschland ist beispielsweise die älteste Länderverfassung, die wir in Deutschland haben, die hessische Verfassung. Und dort finde ich genau denselben Kanon wieder an Werten wie soziale Demokratie, Freiheit, wirtschaftliche Mitbestimmung, Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, ein Arbeitsentgelt, von dem man in Würde leben kann und nicht nur der einzelne Arbeitnehmer, sondern auch die ganze Familie. Wir schaffen es ja heute nicht einmal, einen Mindestlohn zu verabschieden, durchzusetzen. Und dabei wissen wir alle, der Mindestlohn, der hier gefordert wird und nicht durchsetzbar ist, ist ein Mindestlohn in einer Höhe, der immer noch nicht vor Armut schützt. Mhm. Insofern glaube ich, sollten wir diesen Ball den der 93-jährige, noch letzte überlebende Verfasser der Menschenrechte und sozusagen über die Grenze nach Deutschland spielt, den sollten wir aufnehmen und damit in unserer Gesellschaft deutlich machen, es geht genau um die Grundfragen der Solidarität, der Gerechtigkeit, des Wertes des Sozialstaates, auch für unsere Zeit und für unsere Gesellschaft.
Ehe wir darüber reden, habe ich noch eine Frage an Sie, weil hier in der Presse wurde es ja immer so diskutiert, dass man sagt, naja, Stefan Essel, 93 Jahre alt, Resistancekämpfer, kommt aus einer großbürgerlichen deutschen Familie, die Eltern hatten diese offene Ehe, waren die Vorbilder für Jules Jim, er selber war dann eben Diplomat und hierzulande wird oft gesagt, der Erfolg, er ist in Frankreich 1 Million Mal verkauft worden, in 18 Sprachen übersetzt, der Erfolg dieses sehr kleinen Büchleins liegt in der Person von Hessel begründet und nicht in dem, was er sagt. Dem stimmen Sie ganz offenbar nicht zu.
Ja, Personen und Gedanken hängen eng zusammen. Nur Tatsache ist, wenn wir uns das anschauen, was Hessel gesagt hat, dann merken wir, er spricht genau unsere Situation an. Also wenn Hessel sagt, die Grundwerte der Resistance stehen neu zur Disposition, dann stelle ich fest, wenn ich einen Blick in unsere Gesellschaft werfe und auch in die Debattenkultur, die wir haben, mit welcher Leichtfertigkeit schon seit 20, 30 Jahren ein regelrechter Feldzug gegen den Sozialstaat in unserer Gesellschaft vollzogen wird, dass es sozusagen mittlerweile eine oder zwei Generationen von Menschen gibt, die gar nicht mehr wissen, was sie am Sozialstaat haben. Und dann ist es vielleicht gut, dass sozusagen die Verfasser dieses alten Konsenses uns daran erinnern, um was geht es in dieser Gesellschaft? Was steht hier auf dem Spiel? Und wenn ich mir auch die öffentlichen Debatten angucke, die Vorreiter der Verteidigung des Sozialstaates, das sind alles pensionierte Politiker, Geißler, Blüm, auch in der SPD ähnlich. Ich habe den Eindruck, die Wertschätzung des Sozialstaates ist in den letzten 20 Jahren auch bei der Politikergeneration enorm gesunken, sondern der Staat hat sich der Sorge für die Menschen, besonders derer, die arm dran sind, die pflegebedürftig sind, die ökonomisch arm sind, die materiell arm sind, Menschen, die einen anderen brauchen, sozusagen sich dieser Sorge entledigt. Und wir hören seit Jahren Selbstverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstverantwortung. Das heißt, hier wird mutwillig die gesellschaftliche Solidarität zerstört.
Wenn ich nachhaken kann, bei Selbstverantwortung, ich diskutiere auch über dieses Thema immer wieder mit Freunden und da gibt es viele, die ganz ernsthaft sagen, ja, was ist denn so verkehrt an Selbstverantwortung, Eigenverantwortung? Was ist verkehrt? Ist doch schön, dass jeder für sein Leben verantwortlich ist und muss es selber in die Hand nehmen.
Da ging es nicht zu sagen, nur auf welcher Basis ich das tue. Eigenverantwortung muss doch das Ziel haben, dass Solidarität ermöglicht wird, nicht dass Solidarität überflüssig gemacht wird. Und Sozialstaat heißt, dass durch den Sozialstaat eine Gesellschaft sich ihrer Solidarität vergewissert und sagt, der Starke steht für den Schwachen ein, der Gesunde für den Kranken, derjenige, der nicht pflegebedürftig ist, sorgt dafür, dass derjenige, der Pflege braucht, also dieses füreinander Einstehen in der Gesellschaft, sozusagen auf einem gefestigten Boden in unserer Gesellschaft, dann die Eigenverantwortung zu entwickeln. Und ich glaube, diese Stufung hat man umgedreht, indem man von Solidarität nicht mehr redet, sondern meint, durch Eigenverantwortung könne man Solidarität ersetzen. Umgekehrt, die Solidarität hat das Ziel, dass jeder Einzelne für sich selber auch sorgen kann. Und das ist ein anderes Gesellschaftskonzept. Und ich glaube, dieses Gesellschaftskonzept ist zunehmend in Vergessenheit geraten, aber nicht von selber. Ich kann das am Beispiel deutlich machen, wenn wir die Krankenversicherung nehmen oder die Rentenversicherung. Die ursprüngliche Konzeption der Rentenversicherung war, dass alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen in einen gemeinsamen Topf durch eine Umlagefinanzierung, also eigentlich Solidarität praktizieren und dass damit diejenigen, die nicht mehr erwerbstätig sind, ihre Rente bekommen. Und heute wagt man uns zu sagen, um in der Stimme von Hessel zu sprechen, dafür hätten wir kein Geld mehr, sondern jeder Einzelne soll für sich selber seine Rente vorsorgen. Dabei haben wir doch erlebt in den letzten Monaten und Jahren, wie prekär das Vertrauen auf die Finanzmärkte ist. Die OECD hat der deutschen Politik bescheinigt, zum Glück habt ihr viel zu wenig kapitalgedeckte Anteile in der Sozialversicherung und deswegen hat die Finanzmarktkrise kaum durchgeschlagen auf die soziale Sicherungssysteme. Und heute hört man wieder, dass beispielsweise der Gesundheitsminister sagt, wir brauchen eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung in der Pflege. Warum setzen wir nicht darauf und sagen, wir wollen die Pflegelasten gemeinsam solidarisch unserer Gesellschaft schultern? Stattdessen sagt man, wir können nur eine Mindestversorgung garantieren und wer mehr haben will als die Mindestversorgung, der muss sich privat vorsorgen.
Naja, da würden, glaube ich, viele oder das, was man dagegen oft hört, ist zu sagen, lieber Franz Segwers, das klingt alles gut, aber das ist folkloristische Sozialstaatsnostalgie, die wir uns heutzutage nicht mehr leisten können. Wir haben leere Sozialkassen und einen demografischen Wandel, der eben die Rentenlast vieler auf den Schultern einiger weniger lastet. Und deshalb funktioniert das alles gar nicht mehr. Klingt gut, was Sie sagen, ist aber nicht umsetzbar.
Naja, da könnten wir die einzelnen Argumente ja mal durchgehen. Sie haben davon gesprochen, dass die Sozialkassen leer sind. Die Frage ist, warum sind die Kassen leer? Also wir haben eine Politik der Steuersenkung in den letzten Jahren gehabt. Die öffentlichen Kassen sind bewusst durch diese Steuersenkung leer gemacht worden. Und in der Tat haben wir heute leere Kassen. Man hat immer weniger Menschen herangezogen, die in die Sozialkassen hineinzahlen. Man hat den Niedriglohnsektor ausgeweitet. Und wer im Niedriglohnsektor tätig ist, der bezahlt natürlich kaum Beiträge oder viel zu wenig Beiträge. Das heißt also, es stellt sich wieder die Frage der Solidarität in unserer Gesellschaft. Und zwar eine Solidarität, die alle einbezieht. Wenn ich mir nur die letzte Reform der Pflegeversicherung, der Krankenversicherung ansehe, dann stelle ich fest, dass die Arbeitgeber entpflichtet worden sind aus der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung. Und damit wird Solidarität aufgekündigt. Die Mehrkosten, die jetzt durch das Gesundheitswesen entstehen, werden allein den Arbeitnehmern zugemutet. Und dieses Prinzip einer paritätischen Finanzierung ist ja mehr als ein finanztechnisches Problem. Hinter der paritätischen Finanzierung steht die tiefe Überzeugung, wir wollen gemeinsam von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir in dieser Gesellschaft haben, die soziale Sicherung finanzieren. Und von diesem Konsens hat sich die Politik in den letzten Jahren verabschiedet und die Folgen sind allenthalben zu sehen. Uns geht es schlechter. Wir haben mit Armut zu tun. Armut kehrt zurück. Armut, die bekämpft war, kommt wieder zurück. Armut ist ja kein naturwüchsiger Prozess, sondern Armut entsteht dadurch, dass bestimmte politische und wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden.
Wieder die Gegenfrage, dann heißt es aber immer, ja, vor 20 oder 30 Jahren gab es auch nicht den globalisierten Markt. Es gab nicht die große Wettbewerbsnot, den Wettbewerbsdruck, den man heute hat. Und man muss eben aus dieser solidarischen Finanzierung aussteigen, weil man die Arbeitgeber nicht zu sehr belasten darf, sonst gehen die nämlich in andere Länder und produzieren dort.
Ja, das sind alles Entscheidungen. Sie bestätigen ja, was ich gesagt habe. Es sind alles Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass wir in die Lage gekommen sind, in der wir uns heute befinden. Auch der enorme Wettbewerbsdruck ist ja nicht von selber passiert. Der enorme Wettbewerbsdruck ist Ergebnis von politischen Entscheidungen. Die Deregulierung am Arbeitsmarkt, die Schaffung von Leiharbeit, von befristeter Arbeit, ist alles Ergebnis von politischen Entscheidungen. Und wenn man eine Wettbewerbskultur haben will und sie politisch in Gang setzt, dann bekommt man sie auch. Das heißt also, wir müssen uns wirklich über die Grundwerte unserer Gesellschaft unterhalten. Und ich habe den Eindruck, viel zu wenig hat unsere Gesellschaft, unsere Politik registriert, was eigentlich mit der Wirtschafts- und Finanzkrise passiert ist. Nämlich die Deregulierung auf den Finanzmärkten, die uns aber Milliarden gekostet haben, die unsere Generation und mehrere Generationen nachfolgender Kinder bezahlen müssen, hat dieselben Ursachen wie die Deregulierung im Sozialsektor. Das heißt, die Gerechtigkeitskrise, die wir haben, gehört ursprünglich zur Finanzkrise dazu. Und man kann es andersrum ausdrücken, zum Finanzkapitalismus gehört die Armut wie das Wasser zum Duschen. Also beides sind dieselben Prozesse und wir müssen die jetzige Krise ernst nehmen und sagen, wir brauchen eine Umsteuerung, wir müssen uns abkehren von den neoliberalen Leitbildern, die darauf vertrauen, mehr Markt, weniger Staat, wir überlassen dem Lauf der Wirtschaft selber die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft zu organisieren. Und da wird Hessel wieder interessant, weil er sagt, schaut genauer hin, wie sieht es mit den Menschenrechten aus? Zentral ist nicht die Frage, dass die Wirtschaft sich frei entwickeln kann, sondern Hessel sagt, nach 1945 haben wir einen Konsens gehabt, nämlich die Macht des Geldes muss begrenzt werden, damit die Wirtschaft dem Leben der Menschen dient.
Franz Siegbers, wir können ja gleich weitersprechen, was sich ändern müsste und aus welchen Quellen, aus welchen Gerechtigkeitsüberlegungen Sie auch Ihre Änderungsvorschläge speisen. Jetzt ist es aber erstmal Zeit für die erste Musik. Was haben Sie denn mitgebracht?
Ja, ich habe eine CD mitgebracht, die ich von einem israelischen Freund bekommen habe. Die CD heißt Mozart in Egypt und Mozart in Ägypten heißt, dass ein Stück von dieser europäischen Kultur und der ägyptischen Musikkultur zusammenkommen, sich verbinden miteinander, um deutlich zu machen, wir haben eine gemeinsame Sprache der Musik. Anrührend fand ich auch noch, gerade diese Verbindung von ägyptischer, arabischer und europäischer Musik vor einem israelischen Freund bekommen zu haben.
Mozart in Ägypten. Dieser Musikwunsch stammt von Franz Siegbers, heute unser Gast im HR2 Kultur Doppelkopf, altkatholischer Theologe, außerordentlicher Professor für Sozialethik an der Universität Marburg und Referatsleiter im Diakonischen Werk Hessen und Nassau, zuständig für Arbeit, Ethik und Sozialpolitik. Franz Siegbers, wir haben gerade darüber geredet, dass unser Sozialstaat in einer großen und beängstigenden Krise ist. Ausgangspunkt war uns das Büchlein von Stefan Hessel, Empört euch, das in Frankreich 1 Million Mal verkauft wurde, in 18 Sprachen übersetzt. Er spricht davon, dass das gesamte Fundament der sozialen Errungenschaften heute in Frage gestellt sei. Sie stimmen ihm zu. Welche Errungenschaften sind das?
Die Errungenschaft, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen von ihrer Hände Arbeit in Würde leben können, dass diejenigen, die erwerbslos sind, nicht in Armut fallen, sondern eine armutsfeste Grundsicherung bekommen, dass diejenigen, die auf ein Erwerbsleben zurückschauen können, eine anständige Rente bekommen und dass diejenigen, die krank werden, auch wissen, dass sie die Gesundheitsversorgung bekommen, die sie brauchen, um wieder gesund zu werden. Und das ist sozusagen, das sind Errungenschaften, die nach 1949 peu à peu aufgebaut worden sind. Und diese Errungenschaften sind ja doch so etwas auch wie auch zivilisatorische, kulturelle Errungenschaften unserer Gesellschaft. So ähnlich wie Mozart. Nur dass Mozart sozusagen eine zivilisatorische Errungenschaft ist, die es in den Konzertsälen gibt. Aber der Sozialstaat ist eine kulturelle Errungenschaft, eine zivilisatorische Errungenschaft, die im Leben der Menschen ihren Platz hat. Wo die Menschen dann spüren, wenn ich erwerbslos bin, dann gerate ich nicht unter ein Hartz-IV-Regime, das von mir abnötigt, jede Arbeit zu jedem Preis zu übernehmen und dann, wenn ich nicht genug Geld verdiene, einen Job bekomme, wo es nicht einmal einen Mindestlohn gibt und wo ich anschließend wieder zum Sozialamt gehen muss, um meinen Lohn aufzustocken. Das sind Errungenschaften, die wir hatten und die von der Politik leichtfertig aufs Spiel gesetzt worden sind. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Politik sich klein gemacht hat vor der Macht der Ökonomie. Und das, was Hessel sagt, ist doch, dass er sagt, wir müssen eine Gesellschaft bauen, auf die wir stolz sein können. Und wir können diese Gesellschaft bauen, auf die wir stolz sein können, nur wenn wir die Macht des Geldes begrenzen. Und das war ein gesamteuropäischer Konsens nach dem Desaster des Nationalsozialismus.
Sie haben gerade gesagt, dass das Errungenschaften sind, die nach 1949 peu à peu aufgebaut wurden. Das war natürlich die Zeit des Wirtschaftswunders. Also da, ich komme wieder zurück zu der Frage des Geldes. Sie sagen, die Politik hat sich vor der Ökonomie klein gemacht. Aber in der Zeit, als das aufgebaut wurde, da war die Wirtschaft stark und groß. Und deshalb wieder das Argument, damals konnte man sich den Sozialstaat sozusagen leisten, heute nicht mehr.
Na, ganz so stimmt das ja nicht. Die Frage ist ja nicht, ob wir uns den Sozialstaat noch leisten können, sondern ob wir uns ihn leisten wollen. Wir sind so reich wie nie zuvor. Die Bundesrepublik Deutschland erlebt den Höhepunkt der Reichtumsentwicklung. Und im selben Moment sagt man uns, wir haben nicht genug Geld, um beispielsweise den Hartz-IV-Empfängern eine Grundsicherung zu geben, von der sie in Würde leben können. Wir haben eine Untersuchung in Auftrag gegeben seitens der Diakonie und andere haben das ähnlich gemacht. Und nach allen wissenschaftlichen Berechnungen, die vorliegen, brauchen wir eine Mindestsicherung, eine Grundsicherung, die mindestens 433 Euro beträgt. Das ist meilenweit von dem entfernt, worüber die Politik spricht. Die Politik einigt sich jetzt vielleicht auf 5 oder 8 oder 7 Euro, wirft ihnen den Hartz-IV-Empfänger zu und sagt, es muss reichen. Es reicht nicht. Und wir wissen aus unserer Arbeit in der Diakonie, dass man davon nicht in Würde leben kann. Das heißt, was wir erleben, ist doch eine Politik, die sagt, wir weiten den Niedriglohnsektor aus, das heißt, wir weiten Beschäftigungsverhältnisse aus, von denen die Menschen nicht in Würde leben können, zu sagen, es ist allemal besser, wenn du arbeitest, egal wie auch immer, aber wir sorgen nicht dafür, beispielsweise prekäre Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse zurückzudrängen. Wir brauchen noch eine Politik, die dafür sorgt, dass es weniger Niedriglohnbeschäftigung gibt und dass es mehr Beschäftigung gibt, von der die Menschen in Würde anständig leben können. Nur 2 Zahlen. Also wenn wir etwa die Summe nehmen, die Jahr für Jahr mit Steuergeldern aufgewendet wird, um die mageren Löhne aufzustocken, etwa 10, 11 Milliarden Euro, dann wäre das genauso viel, als wenn wir dieses Geld nehmen würden, um Hartz-IV-Bezieher eine würdige Grundsicherung zu geben. Wenn man etwa 11 Milliarden Euro aufwenden würde, hätte man einen Hartz-IV-Regelsatz von knapp 500 Euro. Und eins ist klar, diejenigen, die unter diesen Bedingungen von Hartz IV leben müssen, die würden den gesamten Regelsatz auch wieder in den Konsum geben. Wäre sozusagen auch ökonomisch vernünftig, weil damit also auch ein Wirtschaftswachstum in Gang käme. Aber es wird nicht getan, weil die Grundperspektive eine andere ist. Unsere Politik setzt darauf ab, sozusagen die Leistungsstarken, die Leistungsfähigen, die Leistungsträger zu stärken, sie zu belohnen und diejenigen, die nicht mitkönnen, die werden abgestraft, weil man sagt, wenn diejenigen, die nicht so können, wie sie eigentlich sollen, merken, dass sie zurückgesetzt werden, dann entwickeln sie das Interesse, aus ihrer Lage herauszukommen, sozusagen. Ungleichheit ist ökonomisch nützlich. Und dieses Menschenbild kann ich als Theologe und auch aus sozialethischen Gründen überhaupt nicht teilen. Und wohin das geführt hat, das sehen wir allenthalben. Wir leben in einer Gesellschaft, die so reich ist wie nie zuvor und etwa 1,8 bis 2,4 Millionen Kinder hat, die arm sind. Das ist ein Skandal und beschämend für unsere reiche Gesellschaft.
Das heißt, der Reichtum in dieser Gesellschaft ist ungleich verteilt. Das bescheinigt uns ja auch die OECD, dass nirgendwo in Europa die Entwicklung zwischen arm und reich so rasant auseinandergeht wie in Deutschland, beziehungsweise wir haben 2 Länder, da ist es auch so, Bulgarien und Rumänien.
Da sind wir natürlich in schöner Nachbarschaft, das ist sozusagen die drittstärkste Ökonomie der Welt, sozialpolitisch neben Bulgarien und Rumänien steht. Und gerade das müssen wir verhindern. Unsere Gesellschaft ist reich genug, um diesen Sozialstaat zu finanzieren. Und die Fragen, was uns der Sozialstaat kostet, ist nochmal gesagt eine Frage nach dem, was wir uns Solidarität kosten lassen. Der Sozialstaat ist in der Tat nicht für null zu bekommen. Er kostet Geld. Und die Frage ist ganz konkret, diese reiche Gesellschaft auf dem Höhepunkt ihrer Reichtumsentwicklung, ist sie bereit und wenn ja, für wie viel? Beispielsweise die Armut von Kindern, die am wenigsten für ihre desolate Lage können, zu beheben. Arme Kinder haben sozusagen die falschen Eltern ausgesucht. Und deswegen ist der Sozialstaat so etwas wie ein Schicksalskorrektor. Er korrigiert das Schicksal, mit dem Menschen zu tun haben. Die einen werden mit einem goldenen Löffel geboren, die anderen in einer erbärmlichen Hochhaussiedlung. Aber damit diese unterschiedliche Lage, die Kinder sich nicht ausgesucht haben, nicht ihr ganzes Leben bestimmt, brauchen wir einen Sozialstaat, einen ausgebauten Sozialstaat. Es ist ökonomisch vernünftig. Es gehört eigentlich auch in die Tradition, in die kulturelle Tradition unserer Gesellschaft. Und deswegen haben wir beim Abbau des Sozialstaates es nicht mit wirtschaftspolitischen Fragen allein zu tun, sondern wir haben es mit kulturellen Fragen zu tun, mit Fragen einer kulturellen Tradition, in der wir stehen. Und wir müssen uns fragen, ob wir diese kulturelle Tradition sozusagen aus den Grundlagen der Solidarität und der Gerechtigkeit heraus weiterentwickeln wollen.
Neben den ethischen Implikationen bedeutet eine gespaltene Gesellschaft und so, wie Sie es jetzt darstellen oder wie die Zahlen der OECD das eben auch nahelegen, erleben wir ja eine Spaltung der Gesellschaft in viele Arme und wenige Reiche. Das bedeutet aber auch die Gefahr eines wachsenden Unfriedens, oder?
Ja, wir haben ja nicht nur die Spaltung zwischen Arm und Reich, wir haben ja fast schon eine Entwicklung zu einer feudalistischen Gesellschaft.
Refeudalisierung des Kapitalismus ist in der Soziologie gerade ein Begriff,
ja,
habe ich
genau
gelernt.
Das meine ich damit, die Refeudalisierung unserer Gesellschaft. Und der Feudalismus liegt ja eigentlich schon viele Jahrhunderte zurück. Daran sieht man wirklich, dass ein enormer Rückschritt droht, in dem wir uns befinden. Und da kann man nur mit Stefan Hessel sagen, empört euch darüber, dass die Gesellschaft unter ihren ökonomischen Möglichkeiten lebt. Es ist ja nicht so, dass wir in einer armen Gesellschaft leben, sondern wir leben unter unseren ökonomischen Möglichkeiten. Als es wäre möglich, dass in dieser Gesellschaft ein Leben aller ohne Armut möglich wäre. Es wäre möglich, dafür zu sorgen, dass wir kein Zwei-Klassen-System in der Krankenversorgung haben. Es wäre dafür möglich, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die nicht mehr erwerbstätig sind, in Rente kommen, eine Rente beziehen, von der sie in Würde leben können. Stattdessen höre ich von meinen Kollegen und Kolleginnen, die Tafeln organisieren, dass sie sich den Ansturm von den Tafeln kaum mehr erwehren können, dass dort zwei Gruppen hauptsächlich zu treffen sind, ältere Menschen, die ein ganzes Erwerbsleben hinter sich haben, die eine Rente haben, von der sie nicht mehr leben können, und junge Familien, Alleinerziehende mit Kindern. Was passiert eigentlich in den Köpfen der Kinder, wenn sie mit ihrer Mutter Schlange stehen, um Lebensmittel zu bekommen, die die reiche Gesellschaft sonst wegwerfen und entsorgen würde? Und ich glaube, wir müssen uns genau, wie Hessel sagt, erinnern an den Grundkonsens unserer Gesellschaft nach 1945.
Sie haben gerade gesagt, empört euch. Also mit dem Titel von Stefan Hessel, empören sich die Deutschen eigentlich? Sie kommen ja viel rum, weil bisher merkt man ja nicht allzu viel von der Empörung oder von der Aufregung, die in Frankreich dieses Buch hervorgerufen hat, hier in Deutschland. Sind die Deutschen nicht empörungswillig, empörungsbereit?
Auch die Empörung äußert sich bei uns anders. Aber wenn man soziologische Untersuchungen einbezieht, aber auch das, was ich selber erlebe in den Gesprächen mit vielen Menschen, es gibt eine stille Empörung in diesem Land. Die Leute spüren, es ist falsch, wenn auf der einen Seite die Politik Steuersenkungen für Hoteliers macht und auf der anderen Seite sagt man, wir haben kein Geld, um eine Versorgung von armen Kindern zu ermöglichen, kostenloses Mittagessen für alle Kinder, für alle armen Kinder. Nicht mal das kriegen wir hin. Also Soziologen sagen uns, wir befinden uns in einer Lage, die man sehr widersprüchlich so beschreiben kann, dass man sagt, es gibt eine ohnmächtige Wut. Beides zusammen. Eine Wut, aber auch eine Wut, die ohnmächtig ist. Und das ist die Frage, wie diese Ohnmächtigkeit, diese Ohnmacht umgedreht und verändert werden kann zu einer Macht derjenigen, die unter der jetzigen Situation leiden. Aber wenn ich mich umschaue, dann merke ich, dass das Interesse der Menschen an den Fragen der sozialen Gerechtigkeit enorm gestiegen ist. Wir haben in Frankfurt ein Sozialforum gehabt, hessisches Sozialforum, bei dem zudem sind so viele Menschen gekommen wie nie zuvor. Ich bin in den nächsten Tagen in Rosenheim. Die Veranstalter sagen mir, sind ganz erstaunt darüber. Fast 200 Leute haben sich angemeldet zu einer Konferenz zum Thema Armut, Reichtum und Gerechtigkeit. Und das erlebe ich Land auf, Land ab. Und ich glaube, dieses Stichwort empört euch ist ein Mutmacher, nicht? Dass Menschen merken, lass uns doch mal überlegen, wie kommt das überhaupt, dass wir an dem Höhepunkt der Reichtumsentwicklung in Deutschland auf der anderen Seite sehen, es reicht nicht für die Rente, es reicht nicht für eine anständige Pflegeversicherung, es reicht nicht für einen anständigen Lohn, von dem Menschen leben können. Wir kriegen es nicht mal hin, einen Mindestlohn zu organisieren. Ich lerne davon von den lateinamerikanischen Theologen, die sagen, wir erleben einen Kapitalismus, der Opfer verlangt. Sie sprechen von einem Opferkapitalismus. Sie meinen damit, dass man soziale Errungenschaften, anständige Löhne, eine Sicherung im Alter und dergleichen opfern muss, damit der Kapitalismus überlebt.
Ja, da würden aber viele Leute wahrscheinlich sagen, wenn der Kapitalismus stirbt, geht es uns noch schlechter.
Es geht ja nicht nur um Leben und Sterben. Wir hätten ja schon mal genug erreicht, wenn wir diesen Kapitalismus wieder an die Kandare legen, ihn wieder gesellschaftlich einbetten, ihn so regulieren, dass die Wirtschaft sich wieder nützlich macht für diese Gesellschaft. Und da will ich einfach mal meinen Lieblingsartikel aus der Hessischen Verfassung von 1946 vorlesen. Da ist es im Artikel 38. Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohl des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen. Zu diesem Zweck hat das Gesetz, also der Gesetzgeber, die Politik, die Maßnahmen anzuordnen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen gerechten Anteil am wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern. Das ist eine kurzgefasste christliche Wirtschaftsethik. Als Wirtschaftsethiker kann ich auch nicht mehr sagen, nämlich hier wird deutlich gemacht, dass die Aufgabe der Politik darin besteht, die Wirtschaft so zu ordnen, dass die Wirtschaft zum Wohl und Nutzen der Menschen lebensdienlich sein kann. Und zweitens, dass das Ziel der Wirtschaft darin besteht, Menschen einen gerechten Anteil am Sozialprodukt zu geben, und zwar so, dass sie die Bedürfnisse, die sie haben, auch befriedigen können. Also Wirtschaft ist kein Selbstzweck, der allein der Kapitalakkumulation dient. Und das haben wir genau im derzeitigen Finanzkapitalismus. Und umgekehrt, die Effektivität der Wirtschaft ist in den Dienst für ein gerechtes Zusammenleben aller Menschen zu stellen. Und wer hier gefordert ist, ist der Gesetzgeber. Und das sagt der Artikel 38 in der Hessischen Verfassung auch eindeutig. Hier sind durch Gesetze die Maßnahmen anzuordnen, die dazu beitragen, dass jeder Mann, jede Frau einen gerechten Anteil am wirtschaftlichen Produkt hat. Das wäre doch eine Maßgabe, die sozusagen in unsere Zeit gesprochen genau dasselbe bedeutet, was Hessel für den französischen Kontext gesagt hat.
Franz Segbers, ehe wir gleich über vielleicht die Quellen Ihrer christlichen Wirtschaftsethik sprechen, was Sie motiviert, was Sie antreibt, seit fast 30 Jahren gegen diesen Finanzkapitalismus zu Felde zu ziehen, hören wir die zweite Musik. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe eine CD aus Brasilien mitgebracht. Die habe ich mal beim letzten Besuch aus Brasilien geschenkt bekommen von meinen brasilianischen Freunden. Ich war mit Gewerkschaftern in Brasilien. Und dort gab es einen großen Aufbruch im Zusammenhang eines neuen Ministerpräsidenten, Ignacio Lula. Ein Mann, der aus der Arbeiterbewegung kommt, der katholischen Kirche, der Befreiungstheologie eng verbunden ist. Und er hat einen Kulturminister gehabt, der eine Ikone der brasilianischen Musik darstellt, Gilberto Gil. Und Gilberto Gil hat auf einer CD ein Stück eingespielt, eine CD, die gewidmet ist den 500 anderen Jahren. Also eine CD aus Erinnerung der letzten 500 Jahre, der 500 Jahre der Entdeckung oder der Eroberung Brasiliens, wie immer man das nennen will. Und Gilberto Gil spricht von dem Frieden der Menschen auf dieser Erde. Und diese CD ist Teil eines Aktionsprogramms von Ignacio Lula, Null Hunger. Er sagt selber, er kommt aus einer armen Region, er hat als Kind gehungert und das ist seine vorrangige Aufgabe, dazu beizutragen, dass der Hunger bekämpft wird. Jetzt ist er nicht mehr Präsident, er hat eine Nachfolgerin bekommen, aber ein Ergebnis hat seine Politik gezeigt, nämlich der Hunger in Brasilien ist enorm bekämpft worden, zurückgedrängt worden. Also man kann etwas tun, um Armut zu bekämpfen.
Nosso amor em paz.
Der HR2 Kultur Doppelkopf, heute mit Franz Segbers, Theologe, Professor für Sozialethik und Referatsleiter im Diakonischen Werk Hessen-Nassau. Franz Segbers, wir haben jetzt 2 Runden lang über die Krise des Sozialstaates gesprochen und über die Frage, ob wir uns einen Sozialstaat leisten können, beziehungsweise ob die Frage nicht eher so lauten muss, ob wir ihn uns leisten wollen. Sie sind christlicher Wirtschaftsethiker und ziehen eigentlich seit 30 Jahren gegen das, was Sie Finanzkapitalismus nennen, zu Felde. Also wenn ich das mir so angucke, bedeutet das doch eigentlich, dass Sie seit 30 Jahren frustriert werden. Aber Sie wirken eigentlich ganz munter. Woher nehmen Sie die Kraft?
Ich bin überhaupt nicht frustriert. Es ist ja auch noch gar nicht ausgemacht, dass unsere Mühe vergeblich ist. Sondern ich erlebe ja, dass es ganz viele Menschen gibt, die Widerstand leisten, die wissen, was sollen wir denn sonst tun? Wir können uns doch nicht mit dem Tina-Prinzip abfinden. Tina-Prinzip stammt von Margaret Thatcher und sie hat gesagt, there is no alternative. Es gibt keine Alternative. Und wenn die deutsche Gesellschaft für Sprache das Unwort des Jahres alternativlos bezeichnet hat, dann ist das genau, denke ich, ein Signal dafür, dass man merkt, wir leben nicht in einer alternativlosen Welt. Und wir müssen sehen, wie wir die Möglichkeiten dieser Gesellschaft vorhanden sind, verstärken können, dass mehr Gerechtigkeit, Solidarität sich entwickelt. Und ich glaube, wenn ich das so geschichtsphilosophisch sagen kann, wir sind in einem ganz großen Strom. Einen großen Strom, der vielleicht mal ein bisschen mehr ändert. Aber die Richtung, davon bin ich tief überzeugt, da sage ich als Christ, dass es etwas mit dem Reich Gottes zu tun hat. Einem Reich Gottes, in dem alle Menschen, aller Kulturen, aller Nationen, aller Geschlechter in Frieden miteinander leben können auf einer Erde, die uns Gott anvertraut hat, eine Erde, die genug für alle hat.
Aber die Geschichte zeigt doch eigentlich, dass diese Erde nie so das Reich Gottes war. Also woher nehmen Sie die Zuversicht, dass es kommt?
Naja, aus der Empörung, wie auch Hessel sagt, eine Empörung über die Verhältnisse. Und ich glaube, dass die Empörung uns nicht die Augen schließt, sondern umgekehrt, Empörung öffnet die Augen und Empörung macht sehend. Es ist überhaupt nicht so, dass sozusagen eine affektfreie Neutralität uns den besten Zugang zur Wirklichkeit verschafft, sondern umgekehrt würde ich sagen, dass die Empörung den Blick schärft und uns auch deutlich macht, was zu tun ist. Und damit stehe ich in einer biblischen Tradition, eine Tradition, die zurückreicht in die Zeiten der Propheten, die gesagt haben, Lamm und Wolf sollen friedlich beieinander leben, wer arm ist, bleibt nicht immer arm, Blinde sollen sehen, Lahme sollen gehen. Diese herrlichen Bilder, die, glaube ich, sind so etwas wie ein Nährstoff für die Hoffnung. Man kann es auch so ausdrücken, dass die Bibel uns mit diesen Bildern einer guten Zukunft unsere Hoffnungen nährt. Wir kennen alle das, unsere Erfahrung, dass wir zu einem Menschen sagen, der ist nicht gebildet in seinem Gewissen. Und genauso wie wir verantwortlich sind, unser Gewissen zu bilden, sind wir auch verantwortlich für die Träume, die wir haben. Und die Frage ist, womit nähren wir unsere Träume von Gerechtigkeit? Und da stehe ich in einer ethischen Tradition, die biblische Tradition, die diese Träume von Gerechtigkeit nährt und auch diese Träume von Gerechtigkeit ausbaut. Es ist in der Tat nicht selbstverständlich, dass die Armen zu ihrem Recht kommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass es eine gute Zukunft gibt, auch wenn das Leben scheitert. Aber gegen diese Alltäglichkeiten kennen wir aus der biblischen Tradition diese große Hoffnungslinie, die sagt, die Starken siegen nicht über die Schwachen, sondern umgekehrt, die Schwachen kommen zu ihrem Recht.
Und das aber im Himmelreich?
Nicht im Himmelreich, sondern hier auf Erden. Es hat eine Tradition gegeben, in der Tat, dass die Kirche, solange sie auf der Seite der Mächtigen war, sich damit so abgefunden hat, gesagt hat, das verlagern wir alles ins Himmelreich, sondern wenn es um Gerechtigkeit, Solidarität und diese Bilder von Hoffnung geht, hat das was mit diesem Diesseits zu tun. Das sieht man daran, dass die Kritik der Propheten an den Unrechtsverhältnissen vor 2500 Jahren ja nicht einfach nur Kritik an Unrechtsverhältnissen in der damaligen Zeit war, sondern Israel hat sich daran gemacht, ein Sozialrecht zu schaffen, dafür zu sorgen, dass gerechte Verhältnisse entstehen. Eines dieser Traditionen geht ja bis in unsere Zeit, der Sabbat beispielsweise, der Sonntag, geht auf diese Tradition zurück, nämlich die prophetische Kritik daran, dass Menschen ununterbrochen ausgebeutet werden, Tag für Tag keinen Freiraum bekommen, unter der Weisung ihres Herrn zu arbeiten haben. Und für diese Sklaven und Knechte der Arbeitswelt gab es den Sabbat als einen freien Tag. Oder die große Erinnerung daran, dass die Schulden erlassen werden. Das war nicht nur eine Hoffnung für das Jenseits, sondern in der biblischen Tradition gibt es den alle 7 Jahre wiederkehrenden Schuldenerlass. Was für eine Perspektive für die überschuldeten Menschen, die wir heute haben, oder überschuldeten Haushalte, die wir heute kennen. Die Bibel sagt, das Leben darf nicht unter der Macht des Geldes leiden, sondern umgekehrt, das Wichtigste, was es gibt, ist das Leben und die Befreiung zu einem gerechten Leben. Und da müssen auch die Ansprüche des Kapitals zurücktreten. Also eine Entschuldung alle 7 Jahre. Und das sind ethische Perspektiven, die nicht einfach in das Jenseits gehen sollen, sondern umgekehrt danach suchen, wie heute und hier gerechte Verhältnisse so organisiert werden können, dass die Armen zu ihrem Recht kommen.
Aber Jesus sagt auch, denn die Armen habt ihr allzeit unter euch. Das klingt so, als sei Armut nun mal Gott gewollt oder ein Naturereignis und gibt dann auch den Reichen die Möglichkeit, eben barmherzig zu sein. Es gibt das Gleichnis vom Samariter. Also gehören die Armen nicht einfach dazu? Muss man die akzeptieren?
Nein, überhaupt nicht. Das ist sehr beliebt, das Bibelwort. Das kennen alle, auch diejenigen, die die Bibel kaum kennen. Das ist ein sehr beliebtes Bibelwort, insbesondere von den Herrschenden, um bestehende Unrechtsverhältnisse damit absichern zu können. Arme habt ihr allzeit unter euch. Tatsache ist, dieses Wort ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel. Aber diesem Wort geht ein anderes voraus. Und das ist sozusagen die Überschrift des biblischen Sozialrechts. Und diese Überschrift lautet, unter euch soll es keine Armen geben. Und damit es keine Armen unter euch gibt, dafür führt bitte einen regelmäßigen Schuldenerlass durch und sorgt dafür, dass diejenigen, die arbeiten, einen Lohn bekommen, von dem sie leben können. Und dann heißt es weiter, wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr Arme allzeit unter euch. Sozusagen die Mahnung daran, wenn Menschen sich an diesen Leitlinien oder wenn man will, den Willen Gottes nicht orientieren, für Gerechtigkeit zu sorgen, dann in der Tat gibt es Arme allzeit unter euch. Und das erleben wir auch bei uns heute, dass in einer reichen Gesellschaft, wenn wir uns nicht an den Grundnormen und Orientierungen von Gerechtigkeit und Solidarität ausrichten, wir in der Tat Arme unter uns haben. Sozusagen ein Verdikt, diese Aussage, Arme habt ihr allzeit unter euch, ist keine Beschreibung der Gegenwart, auch nicht Beschreibung von Gott gewollten Verhältnissen, sondern umgekehrt ist ein Urteilsspruch über Menschen, die es an Gerechtigkeit und Solidarität fehlen lassen.
Franz Segbers, das war jetzt das Schlusswort für unser Gespräch, für unseren Doppelkopf. Wir haben jetzt noch eine letzte Musik, die Sie mitgebracht haben. Was haben Sie ausgesucht?
Ja, ich war vor 2 Jahren auf den Philippinen. Ich habe dort Theologiestudenten unterrichtet. Wir haben darüber gearbeitet, welche Orientierung wir aus der Bibel bekommen können in den alltäglichen Kämpfen, in denen sich dieses Volk befindet, was viel zu wenig bekannt ist, weil die Philippinen ja auch weit weg sind. In diesem Land sind in den letzten 10 Jahren nahezu 1000 Menschen ermordet worden, die sich für Menschenrechte dort eingesetzt haben, nach einer Untersuchung der UNO, also verlässlich. Ich war zu Gast dort in einer Kirche, die in den letzten Jahren auch mehrere Priester, Laienmitarbeiter und auch einen Erzbischof verloren hat, die ermordet worden sind. Der Erzbischof hatte einen Streik unterstützt und das war schon das Todesurteil. Zur Erinnerung an diese Menschen, diese fantastischen Menschen, die ich dort getroffen habe, die so voller Hoffnung in ihrem elend waren, habe ich eine CD mitgebracht. Und zwar eine CD von einer Bambusorgel. Das ist die einzige Bambusorgel auf der Welt. Und diese Bambusorgel können wir gleich hören mit einem alten Stück aus dem 17. Jahrhundert. Eine Orgel, die dort ein spanischer Priester hat errichten lassen und die seit 300 Jahren gespielt wird und sozusagen auch dafür steht, wie diese Gesellschaft sich verändert hat. Die Menschen haben sich dort Ende des 19. Jahrhunderts die erste Republik geschaffen. Kaum hatten sie die Freiheit errungen, wurden sie von den Amerikanern in einem fürchterlichen Krieg überzogen und wurden erneut in die Kolonialzeit zurückgebracht. Und ich möchte hoffen, dass dieses tapfere Volk endlich nicht nur zu politischer, sondern auch zu wirtschaftlicher Freiheit kommt.
Franz Seepers, vielen Dank für das Gespräch. Und dann geht der Doppelkopf in HR2 Kultur mit einer Bambusorgel zu Ende. Und tschüss, sagt Katrin Fischer.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.